Hallo und herzlich willkommen zu bauherren-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Podcast-Folge schauen wir uns ökologisches Bauen an, aber richtig, bezahlbare Baustoffe für Innenwände, Böden und Fassaden. Ich habe nämlich eine spannende Nachricht bekommen, dass die Innenwände von demjenigen aus Holzständern beplankt mit Fichte, Rauschpunt geplant ist ein Lehmputz im kommenden Jahr. Und dann kam die Frage, welche ökologischen bezahlbaren Baustoffe sind sinnvoll für Innenwände, Fußböden und Fassaden? Das ist ein riesiges Thema und ich sage dir gleich am Anfang, ökologisch heißt nicht automatisch technisch sinnvoll und natürlich heißt nicht automatisch nachhaltig und teuer heißt nicht automatisch gut. Okay? Ich gehe aber das heute sauber durch. Mit Blick auf die Bauphysik, auf Stand der Technik, auf die Lebensdauer, die Rückbaubarkeit und auch die Kosten schauen wir uns an. Also sei gespannt und wenn du auch so eine Frage hast, dann schick mir die gerne an info@bauherren-werden.de und wer weiß, vielleicht kann ich dann auch dazu eine längere, allumfassende Podcast-Folge dazu aufnehmen und dir damit eine Antwort liefern. Also, lass uns loslegen. Der geplante Aufbau mit Holzständer in Rauschpunt beplankt und anschließend mit Lehmputz ist grundsätzlich ein sehr guter, diffusionsoffener Aufbau. Warum? Holz ist hydroskopisch, bedeutet, es kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Lehm ist kapillaraktiv, das heißt, er puffert die Luftfeuchtigkeit, die vorhanden ist oder die entsteht, sehr gut und gibt sie dann auch entsprechend wieder ab. Das heißt, in dem vorhin genannten Aufbau hat man ein sehr gutes und angenehmes Raumklima. Aber Lehm ist kein Ersatz für eine luftdichte Ebene und wenn du energetisch sanierst, musst du trotzdem eine saubere Luftdichtheit herstellen. Deswegen ist es wichtig, beim Rauschpunt wichtig zu verstehen, dass Holz arbeitet, ja, dass die Fugen aufgehen könnten und der Putz reißen könnte. Ja. Deshalb empfehle ich in diesem Fall, einen sogenannten Putzträger zu haben. Zum Beispiel, früher hat man das verwendet man heute wieder, also hat eine Wiedergeburt bekommen. Die sogenannten Schilfrohrmatten. Ja, Schilfrohrmatten eignen sich dafür ganz gut. Aber auch ausreichende Putzstärke verwenden. Ja, also 15 bis 20 mm wäre hier schon sehr sinnvoll. Dann brauchen wir dann natürlich saubere Anschlüsse, damit das Ganze auch gut funktioniert. Wenn wir uns die Kostenseite anschauen, dann merken wir, dass der Lehmputz, also der reine Lehmputz an Materialkosten bei 8 bis 15 Euro auf den Quadratmeter kostet und der Handwerker, wenn es der Handwerker halt eben macht, uns 40 bis 60 Euro auf den Quadratmeter abrechnet. Haben wir dazu eine Kalkputzalternative, die wir uns als Alternativ mal betrachten, dann merken wir, wir sind hier beim bei 25 bis 45 Euro auf dem Quadratmeter und beim Gipsputz sind wir bei 20 bis 35 Euro. Also Lehm ist nicht automatisch teurer, der Aufwand macht den Unterschied. Beziehungsweise ist es tatsächlich so, dass der Lehm an sich, wenn man sich den Lehm anschaut, ist es dann so, dass der, wie soll ich sagen, dass die Materialkosten dafür, dass die Materialkosten zwar hoch sind, andersrum gesagt, die Materialkosten für Lehm liegen bei, wie gesagt, 8 bis 15 Euro auf Quadratmeter. Beim Kalkputz bewegen wir uns da sehr ähnlich. Ja? Beim Gipsputz sind wir da ungefähr Faktor 2 günstiger. Ja? Aber die verarbeitete Variante ist beim Lehmputz teurer, weil man merkt, dass hier natürlich ja, mehr Handarbeit notwendig ist, das Ganze mit weniger Gerätschaften gemacht werden kann und es auch weniger Verarbeiter gibt, die das auch nämlich machen können. Okay, bedeutet für uns, wir müssen da also gucken, wie man da am besten hinkommt. Lehm finde ich bauphysikalisch super, super gut, super, super schön, auch vor allem für Bäder und Nassräume, super gut geeignet. Und wäre dann natürlich, wenn man es selbst machen kann, ja, ist es eine sehr, sehr gute Alternative, weil, wie gesagt, die Materialpreise sind ähnlich zum Kalkputz. Die verarbeitete Variante kostet halt mehr Zeit und mehr Geld. Kommen wir zu den Fußböden, denn hier wird es auch ganz schön spannend. Ich habe ja schon bereits eine Folge gemacht zu den Fußböden, ja, und habe da auch Vinyl drin gehabt und Laminat beispielsweise. Jetzt möchte ich mal auf die natürlichen, auf die ökologischen Fußböden mal eingehen in diesem Fall. Und hier schauen wir uns den Rohstoff an, die Lebensdauer, die Reparierbarkeit. Ja, Emissionen, Rückbaukeit und etc. etc. Also, dann hätten wir einmal die Massivholzdielen, die natürlich ein CO2-Speicher sind. Die sind vollständig recycelbar und auch der große Vorteil mehrfach abschleifbar. Sehr langlebig dadurch, also eigentlich eine Situation, die wir haben, die sehr, sehr ähnlich zum Parkett sind. Den großen Nachteil ist, dass je höher oder je größer diese Holzdielen sind, ja, ein Stück, desto stärker arbeitet es halt auch, ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ja, wenn ein Paket, beispielsweise ein Stäbchenpaket hochkant, das sind kleine zusammengeleimte Elemente, ja, die arbeiten natürlich nicht so stark, weil das kleinere Elemente sind. So. Nachteil auch empfindlich gegen Feuchtigkeit, ja, und hat halt einen Pflegeaufwand. Es würde ich mal als Nachteil sehen. Ja, also man kann es pflegen oder man kann es pflegen. In dem Fall kann man es natürlich auch zu Tode pflegen. Aber es hat einen Pflegeaufwand, da muss man ein bisschen auf das eine oder andere achten. Deswegen würde ich es mal als Nachteil belassen. Materialkosten sind wir hier bei 40 bis 80 Euro auf den Quadratmeter. Mit der Verlegung sind wir irgendwo bei 100 bis 150 Euro auf den Quadratmeter. Ökologisch sind die Massivholzdielen natürlich sehr sinnvoll, auch wenn es regional halt eben ist. Dann haben wir das unseren Parkett, ja, dann haben wir ja schon mal angeschaut gehabt oder das besprochen gehabt. Mehrschichtparkett ist technisch stabiler, ja. Die Materialkosten liegen hier bei 40 bis 100 Euro auf den Quadratmeter. Mit der Verlegung sind wir bei 100 bis 160 Euro auf den Quadratmeter. Also eine relativ ähnliche Preisangabe wie bei den Holzdielen. Ja, ist ja auch das Gleiche, ja. Wichtig zu verstehen, dass man hier geklebt oder schwimmend verlegen kann, das Ganze. Ja, geklebt ist technisch für die Fußbodenheizung besser. Schwimmend ist rückbaubar, aber dadurch etwas weniger effizient. Die dritte Möglichkeit wäre ein Linoleum. Und ich spreche vom echten Linoleum. Kein PVC, sondern echtes Linoleum, besteht aus Leinöl, Holzmehl und Jute. Das hat eine sehr, sehr gute Ökobilanz. Und echtes Linoleum ist auch teuer. Ja, es ist auch extrem langlebig, aber es ist auch deutlich teurer wie PVC. Ja, umgangssprachlich wird oft mal PVC als Lino oder Linoleum bezeichnet. Ist aber nicht der Fall. Linoleum wird eingesetzt auch in öffentlichen Gebäuden oder oft in öffentlichen Gebäuden. Viel in Schulen und Kindergärten. Und da kann man sich ja überlegen, wie hoch da der Abrieb ist. Und es wird dort eingesetzt und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Materialkosten sind wir hier bei 25 bis 50 Euro auf den Quadratmeter. Mit der Verlegung sind wir hier bei 60 bis 90 Euro auf den Quadratmeter. Technisch sehr unterschätzt, meiner Meinung nach. Die Verlegeart, da muss man natürlich ein bisschen was drauf haben, man muss da Erfahrung haben, ist nicht unbedingt für Eigenleistung geeignet. Außer man hat damit Erfahrung und kann damit umgehen. Also ja, also Linoleum auf jeden Fall eine sehr gute Alternative, würde ich nicht von vornherein rausstreichen. Dann hätten wir die Möglichkeit, viertens einen Kork zu verwenden. Das ist ein nachwachsender Rohstoff, ja, warm am Fuß, aber halt eben auch weich, was auch angenehmer ist, ja, aber auch dafür eben empfindlicher. Nicht ideal für starke Nutzung, also da, wo oft frequentiert wird, also so im Eingangsbereich würde ich dann nicht verwenden. Ich würde den Kork vielleicht verwenden in Kinderzimmern, im Schlafzimmer, so dafür ist er gut geeignet. Also im Wohnbereich, wo ich dann viele Gäste habe, im Eingangsbereich, nein, dann eher vielleicht nicht. Dann haben wir die Möglichkeit, Naturteppiche zu verwenden mit beispielsweise Schafswolle oder Sisal, ja, das ist so ein robustes oder auch Koks. Kokos. Kokos. Ich lese mir da meine Stichwörter ab und sage jetzt Koks. Naja, Sisal und Kokos sind sehr ähnlich von der Art und Weise. Sisal ist von der Agave, ja, solche Stränge, und die sind sehr, ja, wie soll ich sagen, das sind solche Naturfasern, ja, die aus den Blättern von Agaven gewonnen werden, und die Sisal-Agave ist sehr, sehr robust, ja, hat eine, also Schafswolle hat beispielsweise eine gute Feuchtepufferung, angenehm und empfindlich. Dafür aber Sisal und Kokos, oder wie auch Koks vorhin genannt, Sisal und Kokos sind beides robuste Materialien, sind harte Materialien, empfindlich, aber gegen Feuchtigkeit. Ja. Materialkosten zusammengefasst, also Schafswolle, Sisal und Kokos, liegen wir ungefähr bei 30 bis 80 Euro ungefähr auf dem Quadratmeter. Ja. Mit der Verlegung sind wir auch im Bereich von Parkett, also irgendwo bei 60, ja, ein bisschen günstiger könnte es schon sein, ja, 60 bis 120 Euro auf dem Quadratmeter. Gut geeignet natürlich fürs Schlafzimmer und ja, wenig stark genutzte Wohnbereiche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, würde ich, könnte man es empfehlen, kann man schon nutzen. Dann hätten wir den Naturstein, ja, ganz klar, Naturstein, wie der Name schon sagt, das ist ein natürlicher Stein, extrem langlebig, recyclingfähig, ideal für Fußbodenheizung, aber energieintensive Gewinnung oftmals und transportproblematisch, das, was die Ökobilanz so ein bisschen dann schwächert. Materialkosten sind wir hier bei 40 bis 120 Euro auf dem Quadratmeter, mit Verlegung bei 100 bis 200, also starke oder große Spanne. Regional natürlich entscheidend, ja, ist es vorhanden, muss es hingebracht werden, Verlegung, gibt es da Leute, die das machen und so weiter und so fort. Also, aber auch pflegeaufwendig, ja. Naturstein ist pflegeaufwendig, muss halt eben geschaut werden, wo wird da eingesetzt, ja, vielleicht auch tatsächlich dann im Eingangsbereich, ja, also robust, auch im Badezimmer möglich. Kann man sich überlegen, wo man den ganzen den Naturstein eben auch einsetzen kann. Beim Bambus sind wir hier bei einem schnell wachsenden Rohstoff, aber meist lange Transportwege, weil Bambus halt eben nicht im Schwarzwald wächst und oft mit Kunstharzen verklebt. Ja. Produktionsprozess ist dabei halt eben entscheidend, und da liegen wir bei den Materialkosten bei, ja, 40 bis 70 Euro auf den Quadratmeter. Mit der Verlegung sind wir irgendwo im parkettähnlichen Bereich, ja, mit 90 bis 130 Euro auf den Quadratmeter. Nicht automatisch nachhaltiger als eben die Eiche aus Europa. Ja, also Bambus ist zwar ein schnell wachsender Rohstoff, aber halt eben bei uns, nicht bei uns eben verfügbar. Und wenn ich denn dann halt eben herschiffen muss, dann ist da halt vielleicht meine Ökobilanz dann doch besser bedient, wenn ich da eine Eiche aus Europa nehme und nicht aus irgendwie Fernost. Ein Bambus. Kommen wir zum nächsten großen Abschnitt, nämlich die Fassaden, die er auch angesprochen hat. Ja, da gibt es natürlich bauphysikalisch viel, was man machen kann. Wir können hier beispielsweise eine Holzfassade nehmen, Vorteile: CO2-Speicher, reparierbar, diffusionsoffen, ja, aber konstruktiver Holzschutz ist halt eben zwingend, beziehungsweise ein ausgegrautes Holz hat man dann. Ja. Hinterlüftung ist Pflicht, Wartungsintervalle müssen eingeplant werden. Bedeutet, man muss hier schauen, dass man hier, naja, entweder hat man die Situation, dass man das Holz wartet, das heißt alle 4 bis 5 Jahre neu streicht, also abschleift, streicht. Oder man hat die natürliche Vergrauung, das heißt, man lässt das Holz unbehandelt. Mit der Zeit werden diese gelblichen Holzpigmente dann ausgespült durch die Witterung. Auch unterschiedlich, ja, je nachdem, wenn ich einen Dachüberstand habe, bleibt es dort deutlich länger erhalten. Das heißt, in den ersten 5 bis 10 Jahren verändert sich die Optik des Hauses entscheidend, also ganz krass. Und irgendwann nach 10 Jahren hat man das sozusagen dann erreicht, dass das Haus überall gleich grau ist. Der große Vorteil ist, man muss keine Wartung mehr einplanen oder Zeit dafür einsetzen. Der Nachteil, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist dafür, dass das Haus halt eben grau wird und dann halt eben so grau ausschaut, wie es ist. Ja, für viele ist es dann so ein Anblick von einer Scheune. Die Architekten lieben das, ja, dass das Haus sozusagen mit der Zeit vergraut und dann die Farbe ändert. Aber ja, es ist nicht allemanns oder nicht jedem. Gefällt nicht jedem, möchte ich mal so sagen. Gefällt nicht jedem. Material und Aufbau, da sind wir hier locker bei 120 bis 200 Euro auf den Quadratmeter. Also das ist schon sehr kostenintensiv, das Ganze. Und wenn man das nämlich mit der WDVS, mit Holzfaser vergleicht, ist es natürlich bei 120 bis 180 Euro auf den Quadratmeter halt etwa auch schon ein Stück weit günstiger. Die Vorteile bei WDVS mit Holzfaser, besser natürlich als EPS, deutlich besser als EPS. EPS ist natürlich dann halt die schlechte Ökobilanz und dann nochmal aber ein bisschen günstiger dafür. Ja, mit Holzfaserdämmung sind wir hier kapillaraktiv, wir sind diffusionsoffen und wir haben eine gute Ökobilanz. Alternativ dazu kann man sich auch hier natürlich für die Fassade einmal anschauen, was die Zellulose-Einblasdämmung macht. Ja, also das Zellulose ist Recyclingpapier. Hat eine sehr gute CO2-Bilanz. Es ist preiswert. Ja, wir liegen hier bei Materialkosten zwischen 20 bis 35 Euro für die reine Dämmung, die dann eingeblasen wird. Man muss natürlich aber wissen, die Zellulose-Einblasdämmung braucht natürlich Vorarbeiten. Vorarbeiten sind, also wenn ich jetzt Bau im Bestand habe und ich habe sowieso ein zweischaliges Mauerwerk, dann kann ich da die Einblasdämmung einbringen, ohne eine Unterkonstruktion haben zu müssen. Aber habe ich die Situation nicht, bedeutet das dann für mich, dass ich dann erstmal eine Unterkonstruktion bauen muss. Das heißt, ein Gebilde, wo die Zellulose-Einblasdämmung dann eingebracht werden kann. Ja. Und das ist natürlich zusätzlicher Aufwand. Kann man gut in Eigenleistung machen, gar keine Frage, aber muss natürlich gemacht werden. Das ist einfach der Punkt dabei. Dann hätten wir als nächsten Punkt hier Hanf oder Stroh. Hat eine sehr, sehr gute Ökobilanz, aber halt eben höhere Dämmstärken sind dann halt eben notwendig, damit man da das Gleiche erreicht. Man braucht eine gute Detailplanung, damit man das Ganze gut umsetzen kann und der feuchte Schutz ist hier entscheidend oder das, worauf man dann halt eben ein Augenmerk legen muss. Also während wir beim EPS, bei der EPS-Dämmung beispielsweise hier, bräuchten wir 16 cm oder 18 cm, dann bräuchten wir bei Hanf oder Stroh sicherlich gute 22 bis 24 cm, ja, um auf die gleiche Dämmeigenschaften zu kommen. Und nicht jede Konstruktion ist auch für Hanf und Stroh geeignet, das muss man vielleicht auch wissen. Okay, also das waren sozusagen der Überblick über die ökologischen Bauprodukte, die eingesetzt werden. Der entscheidende Punkt ist, die Bauphysik schlägt Ideologie. Also diffusionsoffen heißt nicht feuchte, darf durch. Wichtig ist, dass es eine Luftdichtheit hat, Kapillarität gewährleistet sein muss. Feuchtemanagement gut geplant ist oder berücksichtigt ist und eine Dauerhaftigkeit vorhanden sein muss. Ein 50 Jahre alter Boden ist nachhaltiger als ein 10 Jahre haltender Bioboden. Ja, also wenn ich was einbringe, was dann halt eben 50 oder 60 oder 70 Jahre hält, was ein Parkett auch halten kann, ja, was dann vielleicht ein bisschen mehr kostet, ist vielleicht mehr wert als etwas, was halt 10 Jahre hält. Ja, das ist ein bisschen der Punkt. Ein langlebiger Naturstein kann nachhaltiger sein als ein mehrfach zu ersetzendes Laminat. Ja, und da kommt so ein bisschen der Punkt. Ich werde aber keine 50 oder 70 Jahre in diesem Haus wohnen. Und gefällt der nächsten oder übernächsten Generation, ja, so weit kann man ja zählen bei 70 Jahren, gefällt der übernächsten Generation das, was ich jetzt einbringen möchte? Naja, im Einzelfall vielleicht schon, aber halt nicht immer. Deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn es um Trends geht. Ja, ich bin eher ein Freund davon, so zu planen und so zu bauen, dass es ja lang überstehen kann, zeitlos ist. Ja, wir kennen alle die schönen gelben und grünen Akzentfliesen aus den 70er. Ja. Das war halt damals Mode und da war das hip und fresh und in und ja, kann heute keiner sehen. wird heute nicht mehr so verbaut oder halt auch nicht verwendet. Und das ist genau der Punkt. Ja, das ist genau der Punkt dabei. Muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, was das anbelangt. Mein Fazit, ökologisch sinnvoll und bezahlbar bedeutet für die Innenwände Lehm oder Kalk sind sehr gute Lösungen. Wenn wir uns den Boden anschauen, bin ich eher beim Massivholz, beim Parkett, Naturstein, je nach Bedarf sozusagen. Und nicht zu vergessen Linoleum, also echtes Lino, ist für mich stark unterschätzt. Aber sehr langlebig, alles, was ich aufgezählt habe. Also Naturstein, Lino und Parkett, alles sehr, sehr langlebig. Ja, es ist teurer. Ja, man muss da mehr dafür investieren. Aber es zahlt sich über die Zeit halt eben aus. Und bei der Fassade, wie gesagt, Holzfassade oder hinterlüftete Holzfassade beziehungsweise Vorhangfassade, eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit natürlichen Materialien. Das ist das, was es dafür braucht, beziehungsweise Dämmstoffe, die halt eben natürlich sind, die zurückbaubar sind. Da würde ich eher drauf schauen, dass ich leicht rankomme, vielleicht auch in Eigenleistung das ausführen kann, beziehungsweise dann vielleicht in 30 Jahren oder in 40 Jahren meine Kinder sich da dran wagen und das in Eigenleistung neu dämmen können. Ja. Da spricht natürlich viel für Nachhaltigkeit und wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal und wenn du billig baust, baust du auch zweimal. Wenn dir diese Folge gefallen hat und ich glaube, ich habe jetzt einiges aufgezählt, was hier sehr interessant ist und auch ja zum Nachdenken anregt, beziehungsweise viel da ist, was natürlich sehr, sehr interessant ist. Ich hoffe, ich konnte dir dabei helfen. Wenn du weitere Fragen hast, wenn irgendwas unklar war, dann schreib mir gerne eine Nachricht an info@bauherr-werden.de und dann freue ich mich von dir zu hören. Abonnier diesen Podcast und teile es mit allen, die diese Podcast-Folge sehen sollen. In diesem Sinne danke ich dir, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir das alles, alles Beste für dein Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr-werden. Ciao, dein Maxim.